Ja, Daniel hat mit Recht auf meine zwei Lieben hingewiesen. Einerseits das Unsichtbare, die Theologie, andererseits das Sichtbare, die Schöpfung. Ne? Weil ohne Schöpfung gäbe es auch keine Theologie. Weil mit der Schöpfung fängt das Ganze an. Ne? Mit der Erschaffung der Welt, es werde Licht und daraus entstanden alle Geschöpfe und dann die Trennung von Wasser und Erde und dann die Pflanzen, die Meerestiere, die Säugetiere und so weiter. Die Schöpfung ist ein Wunder. Und sie, als solche sollte sie mehr betrachtet werden als beobachtet. Ich sage das in Widerspruch zu der modernen Wissenschaft, die die Natur so sehr beobachtet hat, um zu verstehen, womit man sich bereichen kann. Was kann man der Natur stehlen? Ne? Die Beobachtung der Wissenschaft und der Technik hat aus der Natur, aus der Mutter Erde, wie sie immer noch die Naturvölker nennen, ein Depot an kostbaren Materialien. Manche Menschen sagen mir in diesen Tagen, ja, warum wollen die Talibaner unbedingt Afghanistan erobern, wenn es dort kein Erdöl gibt? Und ich sage immer, kleinkaratige, engstirnige Menschen, die haben seltene Metalle, die wir für unsere Handy verwenden. Sie haben andere Reichtümer, die nicht so evident und stinkend sind wie Erdöl. Aber Afghanistan ist auch ein reiches Land. Und deswegen die Interessen dieser Mafiosi, die Taliban sind, die sich als Religionsstudenten geben. Aber das sind sie bestimmt nicht, weil der Koran verschreibt ganz andere Dinge. Die Schöpfung wird von Gott als etwas dargestellt, womit die Menschen sich unbedingt abfinden sollen. Und wir haben zwei Berichte in den ersten Seiten der Bibel. Einmal heißt es in Genesis 1,27, Gott hat den Menschen als sein Abbild erschaffen, als Mann und Frau und so weiter, und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische und so weiter. Unterwerfen und herrschen. Diese Einladung hat die Menschheit sehr ernst genommen. Fast zu ernst genommen, würde ich sagen. Ne? Herrschen, beherrschen, ausbeuten und so. Ne? Während hingegen in anderen Teilen heißt es, dass der Mann und die Frau sich um den Garten Eden kümmern sollen. Sie sollen den Garten kultivieren, Agrikultur. Kultur ist ein wichtiger Begriff. Der Mensch soll sich selber kultivieren, sich waschen, sich gut ernähren, rasieren, wenigstens für Männer, ne? Die Damen die Haare färben und so. Der Mensch soll dann die Kontakte zu anderen Menschen pflegen, die Kultur schlechthin. Der Mensch soll die Agrikultur betreiben, deswegen hat Gott nur den Menschen die Pflanzen gegeben, die Samen tragen und samenhaltige Früchte, weil Tiere können damit wenig anfangen. Ne? Sie können nicht die Landwirtschaft betreiben. Und deswegen die Agrikultur und dann bis zum Kultus hin. Der Mensch kultiviert seine Beziehung zum Geheimnis, zum Gott, von dem er meint, die Spuren in der Schöpfung zu sehen. Deswegen unterscheiden wir gläubige Menschen, und ich meine damit Juden, Christen, Muslime, wir betrachten die Natur nicht nur als Natur, sondern auch als Schöpfung, als ein wunderbares Zeichen der Fantasie, der Herrlichkeit Gottes. Und da scheiden sich die Geister. Für manche war Gott eine Art Ingenieur, der alles genau gebaut hat und so, geplant hat, durchgeführt. Wir Theologen betrachten ihn eher als Architekt. Ein Architekt, der viel fantasievoll seinen Stil in die Schöpfung geprägt hat. Und die Anfänge der Schöpfung standen im Zeichen des Friedens, ne? Weil Adam und Eva und die Tiere, die waren alle Vegetarier. Das sagt die Bibel, nicht ich. Ne? Ich bin nicht ganz Vegetarier, ich esse sehr wenig Fleisch. Ich war auch letzte Woche in einer Metzgerei in Terlern und sagte, wenn ihr euch nicht beleidigt fühlt, bräuchte ich nur eine Hauswurst, damit ich Risotto mit Salsiccia mache. Na, du Paolo, bitte, warum sollen wir beleidigt sein? Ne? Ich esse ganz wenig Fleisch, aber bin nicht ein vollkommener Vegetarier. Aber am Anfang haben die Tiere das Gras bekommen und die Menschen das Gras, was Samen produziert, was man dann kultivieren, veredeln kann und so weiter. Aber alle haben sich nur mit Gemüse ernährt, mit Pflanzen, mit Gras. Nur nach der Sünde von Adam und Eva, wo sie vom Garten Eden weggejagt wurden, machte ihnen Gott Kleider aus Tierfellen. Das heißt, zum ersten Mal sind Tiere umgebracht. Und warum? Diese Disharmonie des Menschen mit Gott hat zu einer Disharmonie in der Schöpfung geführt. Die Untreue zu Gott, das Misstrauen zu Gott, hat dann zu einem Misstrauen, zu Spannungen, zu Konflikten in die Schöpfung gebracht. Aber wir wissen, Prophet Jesaja schreibt in seinem 11. Kapitel von einer messianischen Zukunft, wo zum Beispiel der Wolf beim Lamm wohnt, der Panther beim Böcklein liegt, das Kalb und der Löwe weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten, Kuh und Bären freuen sich an ihre Jungen, liegen beieinander, der Löwe frisst Stroh wie das Rind, der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter, das Kind streckt seine Hand in die Höhle der Schlange, man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen. Die Wiederherstellung der ursprünglichen Harmonie, des ursprünglichen edenischen Friedens. Aber nur wo der Mensch mit den Geschöpfen harmonisch leben kann, mit allen Geschöpfen, Pflanzen, Tieren und so weiter, kann diese Harmonie wiederhergestellt werden. Und man muss zugeben, in Vergangenheit war die Wirkung der Menschen auf Pflanzen und Tiere relativ begrenzt. Es ist, als ob ein Kind im Garten spielt, der kann schon etwas anstellen, aber nicht so große Schaden anrichten. Aber wenn das Kind langsam erwachsen wird und sich einen Bagger anschafft, oh, da kann er wirklich Verheerung in sich bringen. Er kann wirklich gefährlich werden. Ich habe nichts gegen die Bagger fahren. Aber nur als Bild ist das gemeint. Wenn Kinder dann als Erwachsene die Macht haben, die machen an den Hebel zu sitzen und so, das kann sehr gefährlich sein. Ein Produzent kann einen ganzen Fluss zum Beispiel verseuchen, wenn er Chemikalien in den Fluss schmeißt und so, weil das billiger ist. Und wir erleben auch, wie die Politik nicht immer so klug ist, gewisse negative Phänomene zu verhindern und einzudämmen. Ich lebe auf der Brenner-Autobahn, das ist mein zweites Zuhause im Auto, hin und her, kreuz und quer, und begegne Millionen LKWs im Jahr, nicht in den Tagen, Millionen Schlangen, Staus und so. Auch heute bin ich in Bozen Süd eingefahren, da stand mögliche Staubildungen zwischen Bozen und Affi. Und dann im Radio hörst du 10 Kilometer Stau wegen Unfall mit drei Autos und so. Die lügen auch und so. Sie unterschätzen die Gefahren. Sie geben falsche Informationen. Es heißt immer wieder, diese ganze Alarmrufe wegen der Schöpfung. Es gibt so viel Grünes um uns. Die Luft ist immer gut und so. Immer, meistens, aber nicht immer. Sogar die katholische Kirche, die bekanntlich eine alte Firma ist, ungefähr 2000 Jahre, und deswegen ein bisschen langsam, die muss sich die Dinge gut überlegen, hat erst in den letzten Jahrzehnten erkannt, dass die schöpfungstheologischen Fragen nicht am Rande des Glaubens stehen, sondern im Mittelpunkt. Wenn du in dir keine Ruhe hast, sagte schon Papst Benedikt in der Caritas in Veritate, dann wirst du keine Ruhe und keinen Frieden mit der Umwelt haben. Das heißt, die Welten, in denen und aus denen wir leben, sind sehr, sehr vernetzt. Die Vorwelt, was haben uns unsere Ahnen als Werte und Bilder hinterlassen? Die Innenwelt, bin ich ein nüchterner Mensch, begnüge ich mich mit wenig oder bin ich ein Konsumist? Konsummischt, weil Konsumieren verursacht viel Mist, Plastik, Müll und so weiter. Ich muss mich um die Umwelt kümmern, um die Mitwelt, um die Mitmenschen. Ich muss Rücksicht nehmen auf die Nachwelt. Welche Landschaft wollen wir unseren Nachkommen hinterlassen? In Südtirol hat man zum Beispiel in der Nachkriegszeit 7-mal so viel gebaut wie in der ganzen Vorgeschichte. Seitdem der Ötzi da auf die Berge trampelte, bis 1945 hat man X gebaut, seit 1945 bis heute 7-mal X. Und nicht immer mit Bedarf. Ich kenne viele Gebäude, die leer stehen. Sie sind gebaut worden aus spekulativen Gründen, ne? Und jetzt stehen sie leer da. Die Ortskerne der Städte werden verlassen. Es werden neue Einkaufszentren gebaut. Ne? Vor meinem Theologischen Institut in Bozen grabt der Benko, beziehungsweise die Sklaven, die Arbeiter von Benko. Ne? Sie haben das Grundwasser erreicht und graben tiefer und immer tiefer, obwohl es vom Gesetz verboten wird. Es steht auch heute in der Autorage. Oh, seltsam, wie viel Wasser da drunter ist. Aber man sollte nicht unter das Wasser gehen. Das verbietet das Gesetz. Aber ja, man weiß, Geldscheine können blind machen. Der Glaube gibt uns wieder das Licht der Augen. Und das Geld kann uns blind machen. Ne? Man schaut weg. Man sagt, ja, damit werden Arbeitsplätze geschaffen. Ne? Und unser Bruttoinlandprodukt steigt. Aber inzwischen ist die UNO draufgekommen, mit dem Bruttoinlandprodukt beschreiben wir vor allem so quantitative Werte. Ne? Und deswegen hat die UNO eine andere Werteskala erarbeitet, den Index von Glück der Menschen, wo auch die Bildung mitberechnet wird, das Glück der Menschen, das Wohlbefinden der Menschen. Ne? Ich bringe immer eine sorgerregende Statistik, wenn ich hier zu Lande rede. In Neapel haben sie bestimmt viel mehr Müll als wir auf den Straßen. Das stimmt. Aber sie haben viermal mehr Akademiker als wir. Das heißt, jeder fünfte ist ein Doktor. Bei uns ist das noch eine Seltenheit. Und sie haben viermal weniger Selbstmorde als wir. Wir sind reicher als die Neapolitaner. Unsere Straßen sind sauber. An den Balkonen sieht man die schönen Geranien, womöglich brennende Liebe und so weiter. Aber inwendig geht es uns nicht gut. Ne? Weil wir verkaufen oft unsere Natur. Ne? Bauernhochzeit auf dem Schlern, für Touristen gedacht, es wird alles nachgespielt, was man früher echt gefeiert hat und so. Ne? Und das ist natürlich ein Verkauf, was nicht so sinnvoll und intelligent ist. Jedenfalls auch in unserer Diözese arbeitet man sehr viel, vor allem durch die Hinweise, die uns zwei Päpste gegeben haben, Benedikt der 16., der gute Ratzinger, der hier zu Gast war mehrmals, mit seiner Enzyklika Caritas in Veritate, wo er zum ersten Mal in den päpstlichen Schreiben gesagt hat, wir müssen uns um die Umwelt kümmern. Das ist nicht den Einzelnen überlassen, ob er sich darum kümmern will oder nicht. Das ist eine Priorität für die Christen. Und wir haben eine Pflicht der Solidarität gegenüber den zurzeit lebenden Menschen, aber auch gegenüber den kommenden Generationen. Ich sage immer, und die, die kennen, wissen, das ist nicht schwer im Brauch, ich habe keine Kinder, leider. Ich bin gerne mit Kindern, spiele gerne mit Kindern, und Kinder spielen gerne mit mir. Heute beim Einkaufen hat ein Ehepaar ein Kind gehabt und so, das Kind hat mir so zugelächelt, wir hatten begonnen, Freundschaft zu schließen, aber die Eltern waren im Moment lang misstrauisch. Aber mir sind meine Neffen wichtig und ihre Kinder und ihre Neffen, ihre Nachkommen. Was wollen wir ihnen für eine Umwelt hinterlassen? Der gute Gründer, der Pfadfinder, Lord Baden Powell, sagte, wir müssen die Welt schöner hinterlassen, als wir sie bekommen haben. Das ist utopisch. Das ist utopisch. In gewisser Hinsicht kann das funktionieren. Wir können noch bessere Krankenhäuser bauen, bessere Schulen und so weiter. Aber was die Natur betrifft, natürlich muss man bauen, wenn die Menschheit sich vermehrt und so. Nur müssen wir schauen, intelligent, qualitativ gut zu bauen. Ich habe zum Beispiel gesehen, in der Peripherie von Bozen ist ein neues Stadtviertel entstanden und bisher sehe ich noch keinen Platz in diesem Stadtviertel. Luxushäuser, aber keinen Platz. Und wo treffen sich die Menschen? In den Einkaufszentren. The No Places. Da treffen sich die Menschen, weil sie keinen Platz mehr haben. Wie schön sind die Dorfplätze mit dem Brunnen, mit der Bank, ein paar Bäume, wo die älteren Damen sich treffen und über die Leute schimpfen und so weiter. Und wo die Herren sich treffen und ins Gasthaus gehen, eine Runde warten zu spielen und so. Nein, diese Begegnungen sind nicht notwendig. Man hat die Bildschirme, man hat den Computer, super Fernseher, die Fernseher werden immer größer, ne? Und die Denkfähigkeit der Menschen manchmal ein bisschen kleiner. Ne? Je größer die Fernseher, desto dicker der Mensch und schwächer sein Hirn. Gut, eine Meinung, persönliche Meinung, das muss nicht sein. Ne? Ich habe ausdrücklich nie einen Fernseher gehabt und sage mir immer, wenn ich mal 85 bin und nicht mehr so beweglich, dann kann ich mir schon einen Fernseher kaufen. Oder so, ne? Jedenfalls auch Papst Benedikt, Papst Franziskus, der Turbo-Papst aus Argentinien, hat mit seiner Enzyklika Laudato Si neue Impulse gegeben und ganz das Thema vertieft. Denn im Schutz der Schöpfung, im Schutz der Artenvielfalt zeigt sich nicht nur die Toleranz, sondern die Fähigkeit des Menschen, andere Lebensformen zu respektieren. Toleranz ist zu wenig. Toleranz ist zu wenig. Toleranz ist eine bürgerliche Tugend der Aufklärung. Wir setzen auf Respekt. Ich toleriere nicht, dass es anders meinende Theologen gibt. Ich respektiere sie, ihre Meinung, ihre Art und Weise. Das ist ein Grundsatz, was irgendwie den Frieden möglich macht. Und deswegen, Laudato Si ist dann eine Bewegung geworden, eine Organisation, eine Stiftung. Und man versucht immer wieder, diese Themen zu beherzigen, diese Themen zu vertiefen, weil die Menschen stehen sehr im Banne der Konsummentalität. Die Hauptsache, es geht mir gut, die Hauptsache, ich habe einen vollen Kühlschrank und wenn etwas übrig bleibt, kann ich dann schon mit anderen teilen, aber die Hauptsache, mir geht es gut. Und viele fühlen sich wohl, wenn sie im Supermarkt mit dem vollen Einkaufswagen zu der Kasse kommen. Ding, das Heil ist auch heute erreicht worden. Einen vollen Einkaufswagen. Ich habe heute meine 7, 8 Dinge gekauft, die ich brauchte. Und manchmal werde ich mit Mitleid angestarrt von anderen Käufern, die sagen, nur so wenig, ich brauche nicht mehr. Ich habe keine Freunde, Kinder, Schwiegermutter und so. Ich brauche nicht mehr. Das reicht. Etwas tue ich selber im Garten erzeugen. Zucchini habe ich so viele heuer. Jetzt sind die Pflaumen reif. Tomaten bis zum Gehtnimmer. Die letzten Butterbohnen kommen jetzt auch noch. Mit dem Salat habe ich Probleme, weil die Vögel und die Schnecken so schnell sind. Ich kann sie nicht genug schützen. Und so. Aber die müssen auch leben. Die müssen auch leben. Ne? Und wir teilen uns diese Produkte. Ne? Einen Teil bekomme ich, einen Teil bekommen sie. Mit der Erdbeertraube ist keine Chance. Sobald sie anfängt, etwas rosarot zu sein, kommen die Amts und es ist alles weg. Patienten, die singen so gut um 4 in der Früh, im Frühjahr. Und sie sagen mir, hello, es ist 4 in der Früh, danke. Das hätte mir auf den Wecker sehen können. Damit. Was wäre die Welt ohne diese lebendige Natur, in der wir noch leben dürfen hierzulande? Ich habe 9 Jahre in Rom studiert. Um etwas Natur zu erleben, musste man in den Keller gehen, Mäuse, oder auf die Dächer, ein paar Tauben, jetzt sind viele Möwen, die Tauben fressen, eine Katastrophe. Und sonst musste man in die Parks gehen, Villa Borghese, Villa Ada und so weiter, Villa Celimontana, da gab es Leben, Papageien, sehr viele wilde Papageien in Rom, die Grünen, die Lenken, so wie auch in der Marienklinik in Bozen. Aber wenn ich nach Hause fuhr, nach Meran, im Herbst, im Winter, im Frühjahr, dann konnte ich auch mit geschlossenen Augen spüren, in welcher Jahreszeit man sich befand. Trauben, die reifen, oder die Gären, Herbst, Schneeflocken, Winter. Das ist eine gute Beziehung zur Natur. Und ich glaube, wenn man sich mit der Übernatur beschäftigt, was die Aufgabe der Theologie ist, dann muss man von der Natur anfangen. Der gute Tertullian hat einmal formuliert, vor vielen Jahren, caro cardo salutis, das Fleisch ist der Angelpunkt des Heiles. Ohne Fleisch kein Heil. Fleisch im Sinne von Leiblichkeit. Ne? Und ich merke es immer wieder, wenn es mir gelingt, Kinder und Jugendliche in den Wald zu bringen oder auf die Berge zu schieben. Es ist nicht leicht. Ne? Es ist nicht leicht. Aber zum Beispiel am letzten Samstag sind wir um 4:30 in der Früh gestartet von Andrian, hinaufgefahren bis Campidell, oberhalb Floß, und mit 40 Firmlinge zu den Stornenen Mandeln gewandert. Ne? Natürlich waren sie nicht ganz froh am Anfang, aber als wir oben waren und die Sonne sich langsam zeigte, die Atmosphäre, es wurde etwas wärmer, war überall reif, ne? 2,5 Grad oben. Ne? Da haben sie sich wieder belebt. Ich habe natürlich etwas Schokolade mitgebracht und das tut auch dem Geist und dem Leib wohl. So. Dann war eine magische Atmosphäre da. Da habe ich gesagt, wisst ihr, was in der Bibel steht? Dass Gott vor allem sich auf den Bergen offenbart. Wo siehst du denn? Ja. Wenn es dir gelingt, 10 Sekunden still zu bleiben, dann kannst du vielleicht etwas von dem spüren, die frische Luft, die Pferde, die Landschaft, die Sonne, die alles umarmt und so weiter. Es ist nicht leicht, aber Jugendliche finden dann einen Zugang zum Geheimnis in der Natur und die Jahreszeiten. Gut, heutzutage sagt man, es gibt 4 Jahreszeiten, Lockdown, Lockdown, Sommer und Lockdown. Aber es gibt schon andere Jahreszeiten. Und solange man die Jahreszeiten erleben kann, merkt man, wir sind in einem schönen Leben eingebettet. Wir sind ein Teil des Lebens. Wir müssen das Haus des Lebens schützen und pflegen, wie auch Papst Franziskus eben in seiner Enzyklika Laudato Si gesagt hat. Und deswegen das Haus des Lebens pflegen, das gemeinsame Haus pflegen, das ist immer deutlicher geworden in den letzten Jahren, wo die Chaostheorie sich so verbreitet hat. Haben Sie den Film Jurassic Park gesehen? Da wird die Chaostheorie erzählt, ja vor ein paar Jahren, aber wir sind alle so in dem. Die Chaostheorie besagt, wenn ein Schmetterling in Peking seine Flügel bewegt, kommt ein Orkan bis New York. Die globale Vernetzung, the Global Village, wird immer deutlicher. Wir sind voneinander unabhängig. China! Die wollten nicht bei den Tokio-Abkommen dabei sein, ne? 2010. China hat sich zurückgezogen. Und während der COP, ich weiß nicht, um 24 oder so, haben die Chinesen schnell unterscheiden müssen, weil in Peking sind die Werte des Feinstaubes 12-mal höher geworden als die Risikogrenze. Sie haben 110 Fabriken schließen müssen, von heute auf morgen. Sie haben die Bewohner zwingen müssen, mit Maske zu gehen. Gut, das ist inzwischen auch bei uns der Fall, ne? Aus anderen Gründen. Aber Sie verstehen, die sind draufgekommen, Momentchen, da brennt das Dach. Wir müssen etwas unternehmen. Und wenn es uns gelingt, vorzeitig etwas unternehmen, vorzubeugen, statt zu versuchen, zu reparieren, da haben wir etwas Sinnvolles gemacht. Ich würde da Stopp machen, weil die Musik von Alfred ist etwas Cooles. Ne? Deswegen bitte dir ein bisschen Musik zu machen.
Ich habe einen Text von Matthias Claudius ganz neu entdeckt. Ne? Von ihm kommt alles wieder.
Eine theologisch unbestreitbare Aussage. Von ihm kommt alles her, aber zu ihm ist alles unterwegs. Das wurde in mehreren Formen und Bildern dargestellt, zum Beispiel im Römerbrief 8, da heißt es, die Schöpfung selbst seufzt, aber nicht in den Todeswehen, sondern in den Geburtswehen. Sie will den neuen Menschen hervorbringen. Und vielleicht die Krisen, die wir gerade erleben, helfen uns mehr nachzusehen und mehr in das Innere zu finden, mehr zur Ruhe zu finden, weil wir sind so unruhig geworden. Alle sind gestresst. Ich werde oft gefragt, du hast viel Stress, gell? Nein, ich habe viel zu tun. Aber Stress kenne ich nicht. Ich versuche meine Dinge zu planen und so das Mögliche zu tun und das Unmögliche überlasse ich ihm. Wenn er wirklich allmächtig ist, allwissend, allgegenwärtig und so, das ist eine Sache. So, das ist eine Firma, für die ich arbeite. In den letzten Jahren hat die Kirche, die katholische Kirche, angeregt durch die orthodoxe Kirche, diesen Tag der Schöpfung eingeführt. der dann zu einem Monat der Schöpfung geworden ist, gestern begonnen bis zum 4. Oktober und so. Und es laufen viele Initiativen seitdem, die auch eine ökumenische Nähe und eine interreligiöse Nähe bewirkt haben. Nicht umsonst freue ich mich darüber, als Direktor von De Pace Fide, von dem Institut für gerechtiger Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Die drei Haltungen sind sehr eng vernetzt. Und auch unsere Diözese lässt sich langsam bewegen. Man muss sagen, man muss sie ein bisschen stimulieren. Die lassen sich nicht gerne stimulieren. Die sind nicht froh, dass man sie stimuliert. Und wenn man eine Etappe erreicht, tun sie sich mit fremden Federn schmücken und sagen, wir haben diese Etappe erreicht. Ne? Zum Beispiel vorgestern wurde den Beitritt der Diözese zum Klimabündnis feierlich bekundet und so. Der Bischof, der Diözesanökonom und so haben diesen Vertrag unterschrieben. Also, aber sie wissen nicht, wie lange wir dahinter geschwitzt haben, bis es zu diesem Punkt. Und wir wurden gar nicht eingeladen als De Pace Fide, ne? Weil wir sind Störeffekte, ne? Und der Bischof hat schon bei einer Journalistenversammlung gesagt, wir haben schon das Recht zu lästern. Das Recht zu lästern, lästig zu sein. Lästig muss man sein, manchmal, wenn es um wichtige Dinge geht und so. Ne? Und deswegen sind wir froh, dass die Kirche jetzt beim Klimaschutz aktiv mittun wird. Die erste Diözese in Italien, die beim Klimabündnis dabei ist und so. Und wir hoffen, dass das andere mitzieht in dieselbe Linie. Aber man versucht auch konkrete Schritte zu tun. Es wird immer mehr Carsharing betrieben von der Diözese. Es sind Parkplätze für Fahrräder in Bozen errichtet worden für die Mitarbeiter am Ordinariat. Es wird jetzt langsam durchgeführt, was wir seit Jahren versuchen, auch ein bisschen mit Druck durchzusetzen, dass ein Umweltbeauftragter in der Diözese ist. Ne? Natürlich, seitdem wir das vorschlagen, heißt es, und wer bezahlt das? Irgendwie verkauft man eine Wiese und bezahlt man einen Umweltverantwortlichen. Warum? Es wurde in den letzten Jahrzehnten falsch gebaut, falsch saniert, falsch geheizt. In den letzten Jahrzehnten erleben die Holzwürmer eine ungemeine Verbreitung. Warum? Die Warmluftheizung geht in die Höhe und was passiert? Die Gläubigen frieren an den Füßen in den Bänken. Ne? Und die Holzwürmer feiern oben. Hallo, happy day. Ne? Weil es ist so warm und feucht oben und die vermehren sich. Und die Balken, die jahrhundertelang waren, die waren faul. Ne? Die müssen wechseln, das kostet auch viel Geld. Welche ist die beste Heizung, die beste Kirchenheizung? Nicht nur die Menschen, weil es kommen nur so wenige in die Kirche, dass sie sich nicht miteinander heizen. Ne? Die Heizung unter den Bänken. Ne? Weil somit werden Füße, Beine und Po warm, ne? Das sind wichtige Teile, Magen und so. Und mehr braucht man nicht. Es braucht nicht, dass die warme Luft nach oben geht. Ne? Mikroklima darunter. Ne? Aber das ist zu billig. Ne? Dann verdienen gewisse Firmen zu wenig und so. Und deswegen versuchen wir in den letzten Jahren gewisse Schritte zu machen, die auch einen sehr praktischen Niederschlag haben. Warum? Weil die Schöpfung ist nicht nur notwendig für die Menschen, sie ist nicht nur ein Zeichen Gottes, sie ist auch einfach schön, bezaubernd. Ich sehe von meinem Arbeitszimmer in anderen die Dolomiten. Ne? Ich sitze am Computer und wenn ich depressiv werde, schaue ich hinaus. Die Dolomiten. In der Früh feuerrote Wolken oft. Auf Nacht die Rosadira. Tagsüber sind sie auch wechselhaft. Ne? Und wenn Leute kommen, sage ich immer, schau die Dolomiten. Ja, das sind immer dieselben. Nein, die sind jeden Tag anders. Die zeigen sich in einem neuen Gewand jeden Tag. Ne? Die Natur verleiht uns Botschaften der Schönheit. Botschaften der Liebe. Die Liebe ist die mächtigste Energie, die es gibt. Nur wird sie nicht berechnet. Warum? Man spricht von der Gravitationskraft, Elektrokraft, Atomkraft und so weiter. Die Liebe wird nicht gemessen. Nur die Kinder können die Liebe messen. Sie lieben die Mama so sehr und die Oma noch mehr. außer wenn sie ihnen widersprechen, dann lieben sie sie weniger. Die Kinder können die Liebe messen, aber die Liebe bewegt die Völker. Und die Liebe bewegt das All, weil Gott hat das Universum aus Liebe erschaffen. Nicht, weil er etwas sich davon erwartet hat, ja, sonst hätte er die Menschen nicht erschaffen, ist undankbar sind oft. Ne? Er hat die Welt, das Universum aus Liebe erschaffen. Die Schöpfung ist liebevoll, voll der Liebe. Wenn es uns gelingt, mit der Schöpfung ins Gespräch zu kommen, da werden wir reich. Inwendig, nicht in der Brieftasche. Wir werden reicher. Ne? Ich habe zum Beispiel, wenn ich Auto fahre, muss ich immer aufpassen, wie nicht so sehr auf die Seiten zu schauen und so. Da war jetzt bei Kierns unten auf der Wiese ein so schöner Reiher. Ne? Da hat sie herumgeschaut und so. Ne? Das ist halt imposant. Vor Jahren, ich kann mich noch erinnern, von ungefähr 12, 13 Jahren ist mir in Sinich bei Meran ein Schwan hervorgeflogen. Oh, gewaltig. Und solche Gänse habe ich zu Hunderte gesehen Anfang Juli in Island. Ich war mit einer Gruppe in Island, wo die Natur noch ungezähmt sich zeigt, Wasserfälle, Gletscher, aber nicht unsere Gletscher, die so in der Badewanne Platz hätten. Ne? Gletscher, die groß sind wie Umbrien, wo ab und zu Vulkane sich zeigen und du fühlst dich klein. Deswegen haben unsere Vorgänger versucht, die Natur zu bezwingen, einzufangen und so. Nein, wir müssen die Natur, die Schöpfung als eine reiche Gabe und eine Aufgabe verstehen, auch mit kleinen persönlichen Schritten. Ich habe hier und da in meinem Leben den Erfolg gehabt, eine ökologische Wende, ich nenne sie auch ökologische Bekehrung, durchzusetzen. Ich fahre nie über die Geschwindigkeitsgrenzen, außer wenn es ein Notfall ist. Ich starte rechtzeitig. Ich war schon um 7 in der Peripherie von Sajorn, habe 10 Minuten gewartet, ein paar Mails beantwortet und so. Ne? Man muss nicht immer rennen, man muss nicht zu viel verbrauchen. Küchentöpfe gehen immer mit dem Deckel drauf und Licht kann man auch sparen. Ne? Wenn ich eingeladen werde zum Essen zum Beispiel und zum Abendessen, dann tue ich immer die Lichter ausschalten. Ne? Na, lassen Sie leid, wir haben schon genug Geld für die Stromrechnung, das weiß ich schon. Aber unser Planet zahlt die schlimmste Stromrechnung, wenn wir nicht aufpassen. Kurz und gut, damit ich nicht in die Details mich verfange, habe ich die Umweltfibel, von der davor deine gesprochen hat, mitgebracht. Ich hoffe für alle. Ich hätte gewollt heute ein Aha-Erlebnis ermöglichen mit der dritten Auflage, die schon gestern hätte erscheinen sollen. Die erscheint erst in 10 Tagen. Ne? Aber da finden Sie sehr interessante Hinweise, wie man etwas ökologischer leben könnte. Sie finden, darf ich Sie ausnutzen? Sie finden zum Beispiel ein Bild von einem Kloster in Südtirol, was auf Bio umgestiegen ist. Wir sind dabei, die Diözese zu zwingen, einzuladen, auf Bio umzusteigen. Ne? Die bescheidenen 60 Hektar Obstwiesen, die Diözese hat, werden langsam umfunktioniert, ne, von der gewöhnlichen Landwirtschaft zur Bio. Und das sind kleine Erfolge, die erst meine Biografen verzeichnen werden. Das ist fertig, ja.
Das ist gewaltig.
Es ist aber immer so recycled paper, ne? Nicht, da sind keine Bäume gefällt worden. Das können Sie dann zu Hause lesen. Die Zeichnungen sind von einem Mädchen aus einer Oberschule in Meran, natürlich zweisprachig und so. Jetzt kommt nur in der neuen Ausgabe nur ein Kapitel hinzu über diesen Beitritt der Diözese zum Klimabündnis. Ne? Haben alle eine Kopie bekommen?
Ja.
Haben Sie nicht eine Schwiegermutter, die Sie verdienen würde, ein Kind und so weiter? Ich lasse sie da, die können Sie danach mitnehmen. Ne? Die sind zu verteilen. Das war eine kleine Investition der Diözese und ich halte sie für sinnvoll zur Bewusstseinsbildung und auch zur Selbstverpflichtung, was nicht zu unterschätzen ist. Ich mache da halt, weil ich wieder den Alfred hören möchte, der so kommunikativ und anregend ist. Ja. Und dann können wir ins Gespräch treten.
Genau. Don Paolo, du hast viel von der Quelle des Lebens gesprochen, von dem, was hinter all dem steht, was uns im Leben steht. Und unsere Hoffnung.
In Gottes Lob 140 heißt es, kommt herbei ein altes jüdisches Lied. Und als Kirchvers mehr als Worte kann ein Lied. Und das hat uns der Alfred wieder bestätigt. Ne? In diesen Tagen laufen zwei Aktionen. Ich war einer der Mitinitiatoren von der Unterschriftensammlung Save the Bees and the Farmers. Rette die Bienen und die Bauern. Ne? Weil Bienen und Bauern hängen voneinander ab. Ne? Und wenn die Bauern viel zu viel Chemikalien verwenden, sterben die Bienen aus und dann werden weniger Früchte sein, weniger Honig und so. Ne? Und jetzt ist es uns gelungen, für diesen Verein, die sind jetzt unterwegs nach Rom, eine Audienz beim Papst zu erreichen. Und da werden sie diese Anliegen dem Papst sagen. Und wenn er morgen zum Beispiel im Fernsehen sagt, dobbiamo proteggere le api anche se pungono perché fanno il miele, das hat schon ein paar hunderttausend Unterschriften vielleicht. Und dann sind wir dabei, Unterschriften zu sammeln für einen Gesetzesentwurf über Schutz der Bienen und der Artenvielfalt. Es soll eine Volksbefragung sein nächstes Jahr. Wir sind dabei, die Unterschriften zu sammeln. Und die Initiatoren stammen alle aus dem Finchgau, Oberfinchgau und so, ne? Da habe ich vor einem Monat bei einer Presse, bei einer Online-Konferenz gesagt, mir scheint das Ganze schon ein bisschen finscherlastig, gell? Dann habe ich andere Vereine vorgeschlagen, darunter auch Eisvogel und so weiter, ne? Weil man muss sich gut vernetzen, damit die Unterschriften erreicht werden, die es braucht. Zum Schutz der Bienen und der Farmer und der Bauern sind wir bei 800.000 Unterschriften. Wir müssten 1 Million sammeln bis Ende des Monats, bis Ende September. Wirf da bitte einen Blick ins Internet und die andere Unterschriftensammlung kommt dann mit Ruhe. So, wir könnten ins Gespräch kommen. Soll ich etwas vertiefen? Möchten Sie was mitteilen? Wo haben Sie sich ökologisch bekehrt? Was gibt Ihnen die Schöpfung? Was verlangt von Ihnen die Schöpfung? Ich sage zum Beispiel, wenn ich nicht einen Garten hätte, dann würde ich manchmal auf gut Deutsch durchtranen. Weil man hat so viele durchdrehen, verrückt werden, spinnen. Ne? Weil man hat so viele Verpflichtungen und so weiter. So. Und man sitzt so lange vor dem Computer. Ne? Man sitzt, so wie die Sträflinge. Man muss sitzen und so. Jetzt haben wir nächstes Jahr auch wieder Vorlesungen online, weil einige Studenten sich nicht impfen lassen wollen und so. Und der Garten ist mein Ventil. Ne? Da kann ich wirklich. Und ich versuche den Garten auch ökologisch zu betreiben. Ne? Ich tue nicht Rasen mähen, sodass keine Blume mehr bleibt. Nein, die eine Hälfte wird gemacht und die zweite bleibt, bis die Kleeblumen sind und andere Blumen und so, damit die Bienen sich bedienen können. Und wenn mal beim ersten Teil wieder gewachsen ist, die ersten Blumen kommen, dann kann ich die zweite Hälfte. Das ist nicht ökonomisch rentabel, es ist unpraktisch und so, aber die Bienen bedanken sich. Ne? Und ich habe viele bienenfreundliche Pflanzen. Ne? Manche Freunde beklagen sich, dass es zu gefährlich ist bei mir im Garten. Dann sage ich, nein, mit den Bienen braucht man nur hell angezogen zu sein. Da tun sie die nicht angreifen. Wenn man dunkel gekleidet ist, dann meinen sie, du bist der Bär. Und dann tun sie die Stechen, weil sie sich verteidigen wollen. Ich bin auch Imker. Ich habe ein Bienenhaus in Nonsberg, was ein Freund von mir betreut. Und es ist gelb-weiß gefärbt. Die Farben von der vatikanischen Fahne. Ne? Und vorne ist der Papst dargestellt, wie er so macht zu meinen Bienen. Und drunter steht Habemus Papam. Ne? Einen bienenfreundlichen Papst, der gerne Honig essen tut und so, der Natur verbunden ist und so. Und er weiß, was es heißt, in Kontakt mit der Natur zu sein. Ne? Als wir das Familienhaus in Obermais verkauft haben, wo ich auch einen großen Garten gehabt habe ich zu der Diözese gesagt, Jetzt, dass ich obdachlos geworden bin, möchte ich einen Garten mit einem Vidum haben. Einen Vidum mit Garten? Nein, einen Garten mit einem Vidum. So habe ich einen anderen ins Pfarrhaus bekommen, schon einen Garten, Vidum und so weiter. Da kann ich mich aus. Und in 7 Minuten bin ich in den Wald. In einer Stunde auf Schloss Hochheppern und so weiter. Ne? Es sind zwar Bären und Wölfe oben im Wald, damit bin ich ja nie begegnet, weil sie wissen, dass wir Priester gefährlich sind. Ich habe schon vor Jahren unterschrieben für die Erhaltung der Aarau und so. Ne? Und vor 2 Wochen habe ich eine Trauung in Kematen gehabt. Ne? Da fuhr ich vorbei und da war immer schön, ist es immer schön über der Klause, ne, wo das Wasser so kristallklar kommt und so. Das ist ein wunderbares Phänomen. Ne? Und das, am Tag danach haben sie gezeigt, wie alles trüb war und so durch Regen und so. Die Natur kann gewisse Wunden leicht heilen, sagen wir Wunden, die normal sind, aber wir erleben eine Extremisierung der Phänomene. Ne? Ich war am Carrapass im Sommer, ne? Das ist zum Weinen wieder, alles kahl, geschoren worden ist vom Wind, ne? vom Weihersturm. Und die Wasserbomben, die haben wir nie gehabt früher. Ne? Nebel in unserer Gegend war relativ selten. Jetzt haben wir mehr Nebel als in der Poebene unten. Das Klima spinnt. Warum? Weil die Menschen spinnen. Sie verlangen zu viel. Ne? Wir roden den Urwald. Ne? Und jetzt ist der Zutritt der Diözese zum Klimabündnis bedeutet auch die Bereitschaft, die indigenen Völker vom Regenwald zu unterstützen. Nicht nur vor Ort, sagen wir, tugendhaft vorzugehen, sondern auch für diese Völker sich einzubringen, die ausgebeutet werden, die gejagt werden vor den Gebieten, weil da kostbare Holzsorten sind, Metalle, Öl und so weiter. Ne? Und man sollte schon unseren Konsum reduzieren, damit die Nachfrage dieser Elemente geringer wird. Ne? Wir sind oft am Wendepunkt der Wirtschaft und der Art und Weise, wie man mit der Natur umgeht. Und viele Menschen kennen gar nicht mehr die elementarsten Geschöpfe. Ich habe vorhin im Radio gehört, 2 Touristen da im Dolomitenbereich haben 2 Pilzen gesehen, haben sie geklaut, haben sie gebissen. Und das war eine Amanita phalloides. Das sind beide mit dem Hubschrauber ins Spital eingeliefert worden. Wenn du die Geschöpfe kennst, dann kannst du damit umgehen. Ne? Und wenn du es nicht kennst, dann kannst du nicht in einen Pilz hineinbeißen, ohne zu wissen, was das für ein Pilz ist. Ne? Ich werde morgen in Nonsberg fahren, mit ein paar Freunden Schwammerle suchen. Ne? Das erste Mal in diesem Sommer. Und ich tue immer nur einige schöne Klauben, wenn ich sie finde. Ne? Und nicht massenweise. Ne? Oft begegne ich am Waldrande Milanesi, Bolognesi, Romanacci, ne? Mit vollen Plastiksäcken. Ne? Und dann sage ich, darf ich einschauen, ne? Weil ich habe so wenig gefunden und sie so viel. Ne? Dann muss ich ihnen sagen, das ist nicht gut, das ist gefährlich, das ist giftig, das ist das schmeckt nicht, das ist bitter und so. Am Ende bleiben sie mit einem Pilz, zusammengeklaut. Also, ne? Und das ist eine räuberische Art und Weise, mit der Natur umzugehen. Ne? Ich glaube gerne Himbeeren, Erdbeeren, was ich finde, Heidelbeeren und so, aber nicht massenweise. Ne? Man soll schon auf Qualität setzen, mehr als auf Quantität. Ne? Und wir sind dabei, das war eine wichtige Entdeckung, das Holz wieder aufzuwerten. Wir reden von Steinalter, Bronzealter, Eisenalter, Stahlalter, Plastikalter. Plastik hat uns viel versprochen und viel genommen. Aber das Allerwichtigste war und ist Holz. Holz. Holz ist eine erneuerbare Energiequelle oder auch Materialienquelle und so. Und da könnten wir viel unabhängiger werden von den Ölpreisen. Ne? Gut, das würde man vielleicht auf Elektroautos setzen. Vielleicht. Mal schauen, ob die Politik konsequent sein wird. Ne? Erleben Sie eine Verbindung zwischen Natur und Glaube. Als ich vor 2 Wochen eine Bergmesse gehalten habe, am Latzloser Kreuz, habe ich dann ein Foto dem Präsidenten des Atheistenkreises von Trentino geschickt, Alessandro. Ne? Und er sah sich das Foto an und sagte: Puttana, si potrebbe quasi arrivare a credere in Dio. Scheiße, man könnte fast an Gott glauben müssen. Ne? Interessant, wie die Natur spricht, ne? Mit ihren Farben, mit ihren Wechseln und so. Und selbst wenn man ganz winzige Wesen beobachten kann, ne? Das hat auch der Darwin gesagt, mir wird schwindelig, wenn ich an die Ameisen denke, die 80-mal ihr Körpergewicht schleppen können. 80-mal? Ich könnte nie 1600 Kilo schleppen. Ich denke gar nicht dran. Die Ameise tut das. Ne? Die kleine Ameise, die mit einem Finger oder mit einem Fuß treten können, die ist imstande, 80-mal ihr Gewicht zu schleppen. Es gibt so viele Wunder in der Natur, in den Pflanzen. In den Pflanzen, ne? Ich sehe, wie sie verletzlich sind, die Pflanzen, ne? Wie sie leicht beleidigt sind, wenn man sie vernachlässigt. Als meine Mama starb, habe ich ihre Blumen geerbt, aber die haben fast ein Jahr lang gebraucht, sich an mich anzupassen. Weil ich bin nicht die Mama. Sie waren gewohnt, dass die Mama sie gepflegt hat. Sie hat ihren grünen Daumen gehabt, ich habe meinen. Ne? Sie hat sie in einer bestimmten Weise gewässert, ich in einer anderen. Sie hat sich an einen Ort hingestellt, ich an einen anderen. Und die waren beleidigt. Ich habe schon mit ihnen geredet, aber ich habe keine Frauenstimme. Ich habe, wo bleibt die nette Dame mit grauen Augen? Du bist nicht diese nette Dame. Ich konnte mich nicht verkleiden. Sie sind empfindlich. Ich habe neulich einen Beitrag in Corriere della Toscana gehabt über die Fähigkeit, die die Bäume haben, die Pflanzen überhaupt zu kommunizieren. Über die Wurzeln. Ne? Aber auch, sie können sich Botschaften schicken, ne? Wahrnehmen. Und sie warnen sich, wenn ein starker Wind kommt, wenn ein Feuer, wenn ein Brand ist oder so. Ne? Die reden und die bewegen sich, die Pflanzen. Nicht nur durch die Samen, sondern sie klettern immer höher jetzt durch die globale Erwärmung. Ne? Sieht man Bäume, wo früher keine Bäume waren. Ne? Und die alten Weiden werden jetzt wieder zum Wald und so. Die Natur bewegt sich. Das ist interessant. Und ich bringe oft, das wird auch nächstes Jahr Ende Februar sein, so Gott will, ich bringe zum Beispiel Menschen, die nach Israel pilgern, meistens Ende Februar, Anfang März hin. Aus 2 Gründen. A, es gibt die sogenannten Faschingsferien, da sind die Leute frei, die Schule haben und so. Und B, das Wunder der blühenden Wüste. Denn Jesus sprach von den Lilien der Felder, das sind ja Anemonen. Ne? Und die blühen nur in den einigen Wochen zwischen Februar und März. Und sonst ist doch alles öde und trocken und staubig und so. Aber wenn die Regenfälle kommen oder auch über Schnee und so, blüht alles schnell auf. Zyklamen und andere Blumen, das ist eine Augenweide. Ne? Man darf sie nicht glauben. Ich tue schon mit warnen, gell? Aber es ist so eine paradiesische Vision. Hm? Früher waren wir gewohnt, die Blumen zu glauben und schöne Träuße nach Hause zu bringen. Ne? Die Trollblumen, Enzian, Edelweiß, das schönste Blumen der Alpen ist das Edelweiß. Oder? Jetzt lässt man sie dort vor Ort und es sind wieder ziemlich viele. Ne? Natürlich muss man schlauer sein als die Touristen. Man darf nicht in August in die Berge gehen. Juni blüht es am besten. Meistens. Das muss man, die Tricks, die man sich verraten kann. Gibt es eine Verbindung zwischen Glaube und Natur? Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme?
Gott macht sich sichtbar in seinen Werken. Okay. Wichtiger Satz.
Römer 1,20.
Ja. Und wenn ich mit meinen Schülern über dieses Thema spreche, ich habe ja jede Menge Schüler, die sagen, ich bin Atheist, dann wird es für mich immer spannend. Erstens mal, ja, sagt, du bist Atheist. Jetzt gibt es Schüler, die sich sehr gut auskennen, auch mit Natur und so. Und dann sage ich zu den Atheisten, ich staune. Ich staune euren Glauben. ist es sehr schwer.
Wenn man wirklich die Verbindung
weiß,
nicht mehr. Ich stand in die Worte. Wir haben natürlich einen großen Glauben an sehr viele Zufälle. Ich habe einen kleinen Glauben manchmal so auf Sprachnahme, aber einen großen Maus. Das ist mein. Aber der Satz ist mir ganz wichtig. Gott macht sich sichtbar in seinem Werk.
Viele Menschen leben jetzt in einem städtischen Milieu und dann sehen sie Wohnhäuser, Straßen, Ampel, Computer, Geräte, die vom Menschen erschaffen worden sind, ne? Und verlieren die Verbindung zur Natur. Aber ich kann etwas weiter erzählen. Ein wichtiger Journalist aus Deutschland war einmal in Bozen bei einer Veranstaltung vom Bauernbund vor vielen Jahren und er war gewohnt in 7-Sterne-Hotels. Zu wohnen, ne? So wie wir alle natürlich. Und dann hat er geheiratet, ein Kind bekommen und dann konnte er nicht mehr mit einem 5-jährigen Kind in ein 5-Sterne-Hotel gehen, also 7 Sterne. So. Und dann hat er so ausgesucht, roter Hahn, Pustertal. Dann ist er in einen Hof in Pustertal gekommen, hat keine Idee von Pustertal gehabt und so. Ne? Und der Bauer, 5 Jahre, war schon am ersten Abend begeistert. Weil die Bäuerin hat ihm gesagt, schau, komm mit mir in den Hühnerstall, das ist die Corinne, das ist deine Henne. Morgen früh tut sie ein Ei für dich legen. Boah, für mich ein Ei. Ja. Das Kind ist schon um 4 Uhr wach gewesen. Mama, Papa, gehen wir zu der Henne, zu Corinne, sie gehört mir, die hat mir ein Ei gelegt. Warte nur ein bisschen, wir sind gerade gestern gekommen von Deutschland. Nein, wie will ich. Und als der Bauer das Ei in der Hand hatte, warm. Haben Sie ein warmes Ei in der Hand gehabt? Die sind meistens kalt, weil wir halten sie im Kühlschrank. Ne? Aber unter der Hände sind sie warm. Ein Wunder der Natur. Und vor ein paar Jahren war ich mit meinem Patensohn Gabriele, der war damals 6, in Umbrien und haben in einem Agentur gegessen und der Bauer hat gesehen, dass die Kinder ganz begeistert waren von dem Hund, von der Ziege und von der Henne und so. Dann hat er gesagt, ein Moment, ich bringe euch etwas Interessantes. Dann kam er nach 2 Minuten mit einem Ei, was schon kleine Risse hatte und gab das Ei den Kindern in die Hände und sagte, seid vorsichtig, da kommt jetzt Leben heraus. Und tak, tak, tak. Schau in meine Hände, die waren so verzaubert. Ne? Und wenn er und sein Bruder manchmal wild tun, dann brauche ich nur zu sagen, könnt ihr euch an den Küken erinnern? Oh, war so schön, das war einmal. Dann sind wieder verzaubert. Ne? So. Und die Pet-Therapie, Hippotherapie und so weiter, wie Tiere so wohltuend sind für die Menschen. Ne? Ich habe selber nur freie Tiere. Vögel im Garten, die ich den ganzen Winter über füttern tue, damit sie mir dann die Kirschen fressen und so weiter. Ne? Ist gleich. Ich habe Freude, dass sie singen, dass sie mir Lebenszeichen geben. Und heuer haben die meisten, wie vorher gesagt, 2-mal gebrütet. Das erste Mal 5 Kleine. Und dann, als sie rausgeflogen sind, weil ich das geht vorbei und klopfe, ist jemand da, dann lasse ich sie in Ruhe. Nach einer Weile, keine Antwort mehr. Dann mache ich das Haus auf, tue das alte Nest aus, wasche alles, ne? Und in einer Woche sind sie wieder drinnen am Nest bauen. Sie haben heuer 2-mal gebrütet. Das erste Mal 5 und das zweite Mal 4 Kleine bekommen. Ich fühle mich wie ein Vater. Irgendwie habe ich Kinder, geflügelte Kinder und so, das ist eine Genugtuung.
Sie haben ja vorhin die Elektromobilität ein bisschen angesprochen, das ist für mich ein heikles Thema. Bei der Diözese, wie viele Fahrzeuge habt ihr im Fuhrpark?
Ja. Es gibt keine offiziellen Fahrzeuge der Diözese, ne? Weil die in Bozen leben und arbeiten, die fahren meistens mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad. Da gibt es einige Stellagen für die Fahrräder und so. Es gibt keine, sagen wir, Firmenfahrzeuge und so. Ne? Die, die in der Peripherie wohnen, die Fahrer und so, die haben selber das eigene Auto und so. Ne? Aber man sitzt auf Carsharing. Ne? Man will zum Beispiel, weil wir haben jetzt in 2 Wochen die Seelsorgetagung in Brixen, bei der Einladung stand, bitte tut ausmachen, dass ihr nicht einzeln fährt, sondern zu dritt, zu viert und so. Ne? Man versucht irgendwie das zu rationalisieren und das sind wichtige kleine Schritte, ne? In dieser Richtung. Ne? Und ab, ich glaube, 2030 werden auch in Italien Elektroautos Pflicht sein. Ne? Und deswegen tut man sich dahin bewegen, man muss die Leute motivieren. Die kosten etwas mehr, aber sie sind umweltfreundlich.
Ja, ja. Ist aber vom Staat.
Ne? Ja. Man kriegt Beiträge und so. Und so. Aber ich merke schon, wenn man etwas langsamer fährt mit dem Auto, dann spart man Nerven, Geld und Umwelt. Weil man tut viel weniger Staub und CO2 verursachen. Ne? Und eben ein bisschen weniger heizen, die Restwärme verwenden beim Kochen und so. Ich bin ein Meister, ne? Ich koche selten gleichzeitig. Du sollst eine Pfanne warm machen, dann kommt sie weg, dann kommt die zweite. Nicht, weil ich Clement tue, ne? Sondern weil ich die Natur liebe. Und wenn ich etwas verraten kann, ich bin nicht so radikal wie der Bürgermeister von London. Er tut nie das Wasser gehen lassen, wenn er aufs Klo geht. Nie. Er lässt alles über natürliche Wege. Ich tue das nicht jedes Mal. Das heißt, wenn ich etwas Pipi mache, tue ich nicht immer das Wasser. Weil das Bad kommt nur ich, ne? Deswegen jedes dritte Mal so ungefähr. Die Nacht, wissen Sie, in einem gewissen Alter steht man oft auch 3-mal auf und so. Da tue ich schon auch früh spülen. Warum? Das sorgt für Lärm und so. Ich will die Nachbarn nicht stören und so. Ne? Und das ist auch ein Zeichen. Nur wir in Norditalien haben Trinkwasser in unseren Klos. Das ist verrückt, wenn man denkt, was andere Menschen zu trinken bekommen, ne? Wo sie mit den Tieren oft streiten müssen, um das Restwasser und schmutziges, lehmhaltiges Wasser und so. Ne? Deswegen darf man ruhig ein bisschen kleine Opfer bringen, ne? In diesem Sinne. Und beim Duschen, ne? Beim Duschen muss nicht immer den Niagara Falls kommen, ne? Wow, mit Vollhof und so. Nein, man kann sich nass machen, ausschalten, einseifen, wieder ein bisschen einschalten, ne? Ausschalten. Und das tut den Pulsen wohl. Ne? Man macht Übungen, wie beim Tennisspielen und so, ne? Das ist schon gut.
Das Beste wäre überhaupt
nur Kornduschen. Achso, ja, wenn man sagen, nicht duschen.
Nein, Kornduschen.
Nein. Ja, ja, aber nicht alle überleben die Kneippkuren in dieser Form. Nein, ich tue, ehrlich gesagt, lauwarm duschen, nicht mit ganz heißem Wasser. Ne? Das ist schon etwas, weil ganz kalt könnte ich nicht. Ich gebe es ehrlich zu. Der gute Nicholas Stern, ein englischer Forscher, hat ein Buch herausgegeben, ein Plan, um den Planeten zu retten. Ne? Und er hat so gezählt, eine Hypothese aufgestellt, pro Grad der globalen Erwärmung sind bis zu 150 Klimaflüchtlinge zu erwarten. 150 Millionen Klimaflüchtlinge. Nicht die paar Zehntausende, die zu uns kommen, sondern 150 Millionen pro Grad. Ne? Und es scheint, dass die ganzen Maßnahmen vielleicht die Erwärmung auf 2 Grad reduzieren können und so, das bedeutet ungefähr 300 Millionen Klimaflüchtlinge. Ne? Es gibt ganze Gebiete, die unter Wasser geraten sind. Venedig wird auch bedroht. Ne? Es gibt ganze Gebiete, die von Desertifizierung geplagt sind. Die Gletscher schmelzen, sogar am Nordpol und so weiter. Ne? Und deswegen muss man schnell handeln. Wenn wir jetzt schnell handeln, sagt der Professor Paolo Frigo von der Uni Trient, dann werden wir in 100 Jahren die ersten Ergebnisse sehen. Das könnte heißen, okay, dann tun wir alles verbrauchen, was es gibt, und die Nächsten müssen auf sich schauen. Also Ich glaube, man muss trotzdem langfristig denken. Ne? Das heißt, im Sinne von Global, Global Thinking, Local Handling. Ne? Ich tue, was im Rahmen des Möglichen für mich liegt und versuche, Multiplikatoren zu finden, versuche, andere anzustecken positiv, damit es zu einer globalen Auswirkung kommt. Natürlich, gewisse Länder haben nicht einmal die Idee vom Umweltschutz, Klimareduzierung und so weiter. Ne? Man denkt an Indien, man denkt an China, man denkt an Brasilien und so weiter. Ne? Und die muss man aufklären. Deswegen braucht es konkrete Schritte, aber auch Aufklärungsarbeit. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig, die Aufklärungsarbeit. Ne? Und wir sehen, dass auch hierzulande viele Schwerhörige es gibt für diese Themen. Ne? Die sagen, na, es hat immer gepasst, es wird immer passen. Es hat immer Eisalter gegeben und dann kam eine wärmere Zeit und so, das ist die Natur. Manche sagen, die Kühe sind schon daran, ne? Weil sie so viel Biogas verursachen und das ist, na. Wir müssen weniger fahren, weniger heizen, weniger verbrauchen und das würde sich schon bewährt machen. Ne? Und ich glaube, jede Hypothese ist fragwürdig unbedingt. Man kann keine klare Aussagen machen. Man denke auch an die, das hat nicht direkt damit zu tun, aber an die Impfstoffe, die jetzt gegen Corona verwendet werden. Ne? Ich bin mit AstraZeneca geimpft worden. Ne? Und viele sagen mir, oh mein Gott, und du hast es überlebt. Ja, problemlos. Ne? Na, am Montag ist sie gut, am Dienstag ist sie fragwürdig, am Mittwoch ist sie ganz schlecht, am Donnerstag wird sie verboten. Ne? Also, dann am Freitag wird sie rehabilitiert. Am Wochenende darf man sie. Man merkt, wie die Wissenschaft nicht so, könnte man sagen, vollkommen ist oder kohärent, aber nicht einmal so einheitlich oder auch genau ist. Die Wissenschaft ist nicht genau. Ne? Es gibt keine genaue Wissenschaft. Und deswegen sagen auch Virologen, auch unsere Ausgangsideen sind nicht mathematisch abgesichert, aber sie sind oft glaubwürdiger als gewisse Aussagen der Mediziner oder anderer Wissenschaftler. Ich vertraue sehr der Mutter Erde, der Pachamama. Sie ist imstande, wie jede Frau, wie jede Mutter, Unmögliches zu ertragen. Wir Männer zum Beispiel haben eine ganz andere Schmerzschwelle als die Frauen. Ne? Wir könnten keine Kinder gebären. Ne? Wir können nicht das aushalten, was eine Frau im Durchschnitt aushaltet. Die Erde ist die Mutter Erde. Und ich hoffe, dass sie reaktionsfähig ist, obwohl wir Kinder sie so misshandelt haben. Aber wir müssen aufhören, die Mama zu misshandeln. Das ist nicht gut. Viertes Gebot. Ehre den Vater und die Mutter. Wir sollten die Mutter mehr ehren, weil sie uns das Leben gibt. Ein Kirchenvater sagte, indem er die Menschen erschaffen hat, wollte Gott keine Produkte haben, sondern Mitschöpfer und Mitliebende. Mitschöpfer und Mitliebende. Wir dürfen so weiter schöpfen, die Schöpfung noch schöner machen, vollkommener machen, so weiter, aber ohne zu übertreiben.